Werbung.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through Geico, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Werbung Ende.
I've got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I.
Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
Ich war in Magdeburg und du? Also man sagt ja hier Magdeburg, glaube ich. Magdeburg.
Würde ich auch sagen, wenn ich die Kauditz-Brüder so im Ohr habe, denke ja, du wirst schon recht haben.
Ja, Ilka Messin hat mich auch tausendmal erzählt.
Oh, ich war in Köln. In Köln bin ich gewesen und wir beide waren ja im Fernsehen zusammen. Ich hatte mir extra eine neue Hose gekauft und jetzt war diese Hose nicht im Fernsehen.
Aber dafür
kann ich die jetzt umtauschen. Deine Socken, richtig, ja.
Ich war in Magdeburg und bin jetzt in Berlin. Das ist wirklich lustig, wenn ich in Städte fahre, wo ich sonst regelmäßig auf Tour bin und dann aber nur tagsüber einen kleinen Dreh habe, lerne ich die Städte nochmal kennen. Aber Magdeburg, richtig schön. Mhm. Kannte ich nur von Rhein, Halle, Hotel und Abtifahrt. Richtig gute Stadt, tolle Gebäude und sensationeller Weihnachtsmarkt.
Ah.
Also ich würde fast schon sagen, es würde sich lohnen, extra dafür dahin zu fahren.
Okay, oh, sehr interessant. Ich wollte dir nämlich noch den Hinweis geben, dass es in Köln-Kalk einen veganen Weihnachtsmarkt gibt. Und ich bin gestern dort gewesen. Ich habe gegessen die Reibeplätzchen, den Burger, den Döner und den Crepe. Und jetzt würdest du sagen, wie oft bist du denn da gewesen? Aber es war tatsächlich alles gestern Abend. Ich habe mich durch diesen kompletten veganen Weihnachtsmarkt gefuttert. Und es war alles großartig. Und ich habe noch drei Leute im Schlepptau gehabt, die freiwillig nicht dorthin gegangen wären, die gleichermaßen begeistert waren. Ach, ich habe noch was vergessen. Spätzle mit veganem Gulasch. Ich glaube, auf der Basis von Jackfruit. Unglaublich gut.
Und es hört sich an, dass man sich aber danach auch kernig übergeben kann, wenn man so kreuz und quer isst, ne?
Ich habe noch einen Glühwein draufgegossen und habe es überlebt. Und ich kann schon sagen, dass ich danach dachte, dass ich einfach nie wieder was essen kann. Aber es war einfach alles zu gut. Also richtig, richtig gut.
Köln-Kalk.
Köln-Kalk. Man sagt ja immer, Kalk kommt. Das sagt man schon eine ganze Weile. Kalk kommt aber nicht bislang. Aber für den veganen Weihnachtsmarkt lohnt sich das. Großartig.
Hört sich cool an. Zumal ich ja jetzt nur noch ein paar Arbeitstage habe und ab dem 19. frei habe.
Ja.
Das heißt, es könnte sich sogar lohnen.
Aber, ist, glaube ich, sogar dann das letzte Wochenende, wo du das noch auskosten kannst. Die sind nur an drei Wochenenden da. Also mach es. Okay.
Wie, unter der Woche haben die zu?
Ich glaube schon, ja. Wahrscheinlich, weil es Kalk ist. Kalk ist ja noch
nicht. Kalk kam nur am Wochenende. Gibt es nur Gastronomie am Wochenende? Das ist mir neu.
Nee, aber ich glaube, es ist wirklich so. Sonst googelt es.
Okay, aber ich finde, wir sollten jetzt sofort in die Vollen gehen.
Ich sehe es auch so.
Und unsere Gästin dazu holen. Denn es ist wirklich eine besondere Ehre und ein Mensch, der wirklich Wucht hat, so viel kann man sagen. Und die erste Begegnung war für mich im Rahmen der Welpenhandel-Reportage. Danach haben wir uns einige Male vor Gericht gesehen. Nicht gegeneinander gezankt, sondern miteinander gegen Welpenstube Winkel gezankt. Und ja, hast du noch was zu sagen?
Aber Kirsten ist ja schon auch einmal im Podcast gewesen. Jetzt habe ich schon mal den Vornamen gedroppt. Wir sprechen natürlich von Dr. Kirsten Tönjes, ihres Zeichens Tierärztin, aber noch viel mehr eine Kämpferin für mehr Tierschutz und das auf allen möglichen, in allen möglichen Bereichen, sei es Pferdesport, Tierversuche, aber wirklich in sehr, sehr, sehr vielen verschiedenen Facetten des Tierschutzes ganz praktisch aktiv. Und wir haben, glaube ich, schon mal eine Folge zusammen aufgezeichnet im Frühjahr 24. Ich werde diese Folge aber auf jeden Fall nochmal in die Shownotes packen. Und wir haben heute aus gegebenem Anlass, haben wir uns entschieden, Kirsten nochmal einzuladen. Herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, und super lieben Dank für die Einladung. Also ich meine, die Einführung ist ja schon mega. Ich danke einfach euch, weil ihr viel mehr Tierschutz im Hintergrund macht, was ich mitbekommen habe in den Jahren, als man so erstmal denkt. Ganz toll.
Ach, das ist, weißt du, was immer so lustig ist? Ich erlebe das ja, also sagen wir mal, 99% der Menschen, die mir begegnen, klopfen mir auf die Schulter und sagen, Martin, das hast du sehr prima gemacht in den letzten Jahren. Aber natürlich gibt's besonders aus der Schutzhundeszene, aus der Jägerszene, aus was weiß ich für Szenen, jetzt wieder ein Fall aufgetaucht in Österreich. Typ nennt sich Teufelshundeverein und tritt einfach regelmäßig Hunde zusammen, nennt das Resozialisierung. Ich habe bewusst seine Videos nicht gepostet, die Ämter sind da eh schon aktiv. Da glaube ich, da wird man jetzt sehr schnell einen Deckel drauf machen. Aber interessante, also kleiner Schlenker, wenn diese Leute, die also mit Hunden zu tun haben, die für uns Hundetrainer absolut Alltag sind und dann so tun, als würden sie mit ganz huiuiuiui dramatischen Hunden zu tun haben, und da würde man rechtfertigen, dass man diese Hunde treten und traktieren kann, Anleitung geben, an welche Körperstellen man am besten tritt, Seminare geben, mit welchen Gegenständen man am besten auf den Schädel hauen kann. Da reden wir nicht mehr über Training, da reden wir über geistesgestörte Menschen mit Sadismus, dass man einfach nur sagen kann, da ist ja keinerlei Fachkompetenz oder so. Man kann sich ja mit den Leuten nicht unterhalten. Aber die Ämter in Österreich gehen da dran und ich glaube, da ist schnell der Deckel drauf. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass natürlich Menschen gerade bei meiner Person, und das ist auch gut so, inzwischen total verstanden haben, dass meine Form von Tierschutz eben nicht ist, dass ich Meisenknödel im Winter aufhänge, was ich auch toll finde, wenn Menschen das tun, aber dass ich natürlich an ganz vielen Stellen Schrauben drehe und an vielen Stellen aktiv bin. Und das ist eigentlich ganz schön, dass das inzwischen auch so ein Netzwerk ist von immer mehr Leuten, die im Tierschutz nicht mehr gegeneinander arbeiten aus Eitelkeiten, sondern sich immer mehr eigentlich Leute finden, wo man sagt, ach guck mal, hierfür kenne ich jemanden, der ist ein Experte, hier hat kann jemand noch eine Tür aufmachen und so weiter. Und das ist super geil. Also dass Tierschutz eben auf so ganz vielen Ebenen stattfindet in den letzten Jahren. Und das war ja auch unsere Begegnung und ich habe wirklich extrem viel durch dich gelernt damals, als wir gedreht haben. Das war sehr aufschlussreich.
Meinst du die Szene mit der Mittagspause und den Würsten? Als wir in Frankfurt, deine Leute haben dann das Mittagessen geholt, alle total begeistert, das ganze Team für die Hunde. Und dann haben die so Würste mit zum Mittag gebracht. Und dann habe ich, also ich schaff's ja leider nicht immer vegan zu sein, ne, weil ich eine Lusche bin an der Stelle. Aber dann habe ich das irgendwie kommentiert und dann lagen die Würste hinter da und keiner hat sie gegessen. Und da habe ich so gedacht, wow, ja, was ist das denn hier?
Naja,
total schnell.
Ja, aber das ist, da können wir ja direkt reingehen. Eins deiner Videos, wir gehen gleich ein bisschen strukturierter vor, aber eins deiner Videos, die fand ich wirklich sehr betreffend oder bezeichnend, aber auch lustig, ehrlich gesagt, als du auf einem Kongress warst und mal die Mittagsspeise gefilmt hast. Vielleicht kannst du das ein bisschen genauer erzählen.
Ah, sehr gerne. Alle 3 Jahre findet das Höchstwertige, was die deutsche Tierärzteschaft zu bieten hat, statt. Der Deutsche Tierärztetag, dieses Jahr in Dortmund. Und sogar eine Kollegin von mir, wir kennen uns sehr gut, hatte einen Antrag gestellt von 7 Anträgen über 3 Jahre. in der deutschen Tierärzteschaft, dass wir uns doch überlegen sollten, wenn wir als Tierärzte zusammenkommen, ob wir nicht zumindest mal auf Fleisch verzichten können, am besten natürlich uns vegan ernähren, einfach so als Botschaft auch an die Öffentlichkeit. Boah, der Antrag ist sowas von abgelehnt worden mit so richtig, ja, das ist Essen ist nicht politisch und da müssen wir uns raushalten und so richtig verächtlich machend. Und mittags siehst du dann Braten, Schinken, Speck, die besten Fleischgerichte in Massen. Und meine Kolleginnen und Kollegen sind völlig hemmungslos, das zu nehmen. Und wie man es schafft, in der tiermedizinischen Ausbildung diesen totalen Cut hinzukriegen zwischen den Toten vor uns liegend, die wir nur für unseren Genuss zu uns nehmen, und dann den Tierchen auf der anderen Seite, die wir mit maximaler Energie und höchstpreisig behandeln. Ich finde das völlig irre. Und mir kam das echt spontan, dass ich diese Speck- und Bratendinger einfach filmen musste und kommentieren.
Ja, und was ich daran ja so abstrus finde, ist, dass ja die Debatte sehr schnell wird einem unterstellt, man sei militant. Und das bin ich gar nicht. Aber es ist ja wirklich lustig, wenn man sagt, hey, du kannst gerne essen, was du willst, aber sollen wir zumindest einmal über eine Alternative sprechen und einen Plan B anbieten? Ich habe das jetzt erlebt. Es wird, glaube ich, im März erst ausgestrahlt. Ich war bei Grill den Hensler. Und es ist da gute alte Sitte seit vielen Jahren, dass ich da früher vegetarisch, heute vegan koche. Und Steffen war früher außer sich vor Empörung, dass man das tut. Inzwischen ist er viel weiter und es ist nicht, finde ich, nur mega geil, aber in seinen Restaurants kriegst du wirklich auch super tolle vegane Speisen. Auch in seinem Online-Shop gibt's die mit Abstand beste vegane Teriyaki-Soße auf dem Markt. Also der hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Aber jetzt sitzen da in der Jury Joachim Lambi und Gianna Zarella und Alexander Hermanns. Alexander Hermanns, auch Koch, aber auch CSU-Politiker. Und der ist ja ein hochrangiger Koch, der wirklich kochen kann. Und es werden verschiedene Gerichte gekocht, dann komme ich an die Reihe so, bitte, das ist meine vegane Hauptspeise. Und dann siehst du, wie den beiden alten Jungs, Joachim Lambi und Alexander Hermanns, schon mal per se die Farbe aus dem Gesicht fällt. Und die schon mal per se eine Rede halten, dass das ja quasi Untergang des Abendlandes sei. Und Joachim Lambi sofort kakelt, wo wäre sein Entrecote. Und das könnte er sich also so gar nicht vorstellen. Und Brokkoli, also das wäre doch, wer könnte denn sowas verspeisen? Und ich stehe dann da, ich kommentiere das gar nicht groß, weil das nämlich total für sich steht. Es steht total für sich, weil bei dieser Sendung sitzen 500 Zuschauer. Und natürlich sind die wenigsten davon vegan. Aber trotzdem siehst du, dass die Leute denken, was haben die beiden Opas denn jetzt? Was ist denn deren Problem? Also was ist denn jetzt deren Problem, dass wir bei 4 Gängen, die da gekocht werden, einen Veganen dazu packen?
Ja.
Und das ist eigentlich genau die Diskussion. Und Alexander Hermanns hat relativ schnell gemerkt, oh, fuck, da ist ja auch eine Kamera drauf. Und übrigens, ich bin ja Koch. Und übrigens, ich merke gerade, Stimmung kippt hier ein bisschen. Und dann hat er das alles so ein bisschen relativiert. Aber das ist eigentlich genau das, worum es geht. Und was ich grundsätzlich an Tierschutzdebatten, an allen Debatten, zu allen Themen so schrecklich finde, ist, wenn die Menschen so Scheuklappen aufhaben. Und wahrscheinlich finde ich das deshalb so schrecklich, weil ich sie auch auf hatte. Und weil ich da auch überhaupt nicht frei von war und das an vielen Stellen verstehen kann, aber an manchen Stellen triggert es mich massiv. Und aber ich finde gerade bei einem Tierärztekongress, ja natürlich, von mir aus sollen die Fleisch mampfen, aber
aber doch nicht hier in der Öffentlichkeit ihre eigenen Patienten verspeisen. Das ist doch so absurd. Und ich sage immer, ich will Kirschen, gib mir Süßkirschen. Ich will jeden Tag Süßkirschen. Kriege ich doch auch nicht. Wo ist das Problem, ein bisschen Bewusstsein zu zeigen, ein bisschen ethische Abwägung, mal zu sagen, heute verzichten wir mal auf die Leichenteile. Ich sage es extra so böse.
Aber ihre Patienten zu verspeisen ist extrem lustig.
Ja, das ist doch echt wahr. Und dann sagt ihr, aber Hunde und Katz machen wir ja nicht. Ja? Wir machen die kompliziertesten Hüftgelenks- und Knie-OPs bei den Tieren. Ja, und beim Rind ist es noch nicht mal wert, dass wir ihm hochhelfen, wenn es im Schlamm liegt und stirbt. Und wer mal mit so einem Kälbchen zu tun hat, die sind auch total putzig. Und dann essen die. Völlig, und du darfst nichts sagen. Und ist halt dein, du bringst das rüber, du kannst das, ja. Ich werde ja immer dann zornig bei sowas, aber du schaffst das.
Naja, manchmal
platzt mir auch. Nicht Schleim, aber so ist es.
Platzt mir auch der Kragen, aber ich habe wirklich gelernt, dass es mit Humor an manchen Stellen hilft. Aber also Katharina, du hattest dir gerade Notiz gemacht, habe ich gesehen.
Ich habe mir gerade noch mal das Wort Wurstpopulismus aufgeschrieben, weil das ein neuer Fachbegriff ist für dieses Phänomen. Denn das Lustige daran ist ja, dass da immer so eine Behauptung aufgestellt wird, man wolle jetzt den Leuten das Essen verbieten und. Und diese Behauptung ist ja totaler Schwachsinn, auf den auch die meisten Menschen in Deutschland gar nicht abfahren. Wenn man sich anguckt, wie die Leute zum Beispiel jetzt die Debatte wahrgenommen haben rund um Veggie-Burger, war ja auch völlig klar, dass alle es für kompletten Schwachsinn gehalten haben, diese Verbote auszusprechen. Und das Verrückte ist ja, dass man als Politiker heutzutage mit Wurstpopulismus sein komplettes Programm füllen kann. Man muss nicht über die Bedrohung durch den Klimawandel sprechen, dass die Mieten zu teuer werden, dass die Bahn nicht mehr kommt oder dass die Straßen nicht mehr ausgebaut werden. Es reicht, wenn du diesen Wurstpopulismus betreibst, und mehr muss man eigentlich gar nicht mehr machen. Und ich glaube, wir sollten uns da dagegen auf jeden Fall wehren und uns auch vor allem nicht diese Polarisierung aufschwatzen lassen, weil die ist faktisch nicht da. Tierschutz fängt aber schon mit Messer und Gabel an, und wer auch nur weniger tierische Produkte isst, tut genau ja das. Auch schon was.
Genau
und
das.
Es muss nicht immer gleich von 100 auf 0 gehen.
Aber jedes Mal, wenn man es schafft, war es gut. Ne? Ja, jedes genau. Mal. Und nicht denken, oh, ich bin jetzt ich kann es nicht. Beim nächsten Mal wieder versuchen, vielleicht kann ich drauf verzichten. Und gerade wenn man essen geht in den Restaurants, kann man immer da fast davon ausgehen, dass das die schlimmsten Haltungsstufen sind. Zu Hause kann man es ja wenigstens noch mal beim Einkaufen gucken, dass sie nicht ganz so schlimm gequält wurden.
Aber ich muss die ganze Zeit so lachen, weil du mit dem Wort Wurstpopulismus kommst. Weil ich vor gefühlt 2 Stunden einen Repost gemacht habe von einer österreichischen Journalistin, die auch damit irgend so ein Frängel diskutiert. Und da ist es eben das Würstelpopulist. Ich musste über das Würstelpopulist, ich habe es vorher noch nie gehört, ich habe so gelacht. Wirklich herrlich, herrlich, herrlich. Und genau das ist es, Kirsten, was du sagst. Die Dosis macht das Gift. Und ich habe hier im Podcast schon mal erzählt, dass ich mich immer total freue, wenn ich im Supermarkt Leute sehe, die erstmal einen sehr konservativen Einkauf haben und dann aber zusätzlich vegane Ersatzprodukte mit drauflegen. Also das heißt, eben sagen, schau mal, ich muss nicht das rund um die Uhr machen, das eine oder das andere, und damit wären wir ja schon einen Riesenschritt weiter. Aber ich glaube, dass wir es doch jetzt ja ein bisschen mehr strukturieren sollten im Sinne von Kirsten hat ein Thema.
Kirsten hat ein Thema. Noch schlimmeres Thema als Essen und Fleisch, das Unthema überhaupt, alle hassen es, Tierversuche. Weil Tierversuche, da will eigentlich keiner drüber reden, weil jeder insgeheim denkt, ja, aber ich will ja nicht sterben. Und wenn es um mich oder die Maus geht, dann doch lieber die Maus. Und das wird bestimmt alles schon so sein. Das sind ja Professoren und die hohe Intelligenz, die sich drum kümmert. Das ist ja alles total abgesichert. Aber es ist für mich die intelligenteste Anti-Tier-Lobby, die es überhaupt gibt. Brandgefährlich, superreich, geschickt ohne Ende. Und das Leid, was da passiert. Und ich sage immer, stellt euch mal vor, euer Hund kommt in den Versuch und wird dort langsam zu Tode gequält. Stellt euch das vor, guckt ihm in die Augen. Und wenn wir gucken, was für ein Output wir haben, wir haben noch nicht mal 1% Erfolg ungefähr. Das System Tierversuch würde man wahrscheinlich heute gar nicht mehr so zulassen. Aber
ich ganz kurz nur, ich will einmal kurz eingrätschen, weil du bei ganz vielen Sachen immer so voraussetzt, dass jeder weiß, wovon du redest. Ich komme da gleich nochmal einmal zu. Aber Thema Tierversuch, ein hochkomplexes Thema. Und ich gestehe auch in meinem Kopf, denn natürlich kommt immer aufgrund meines Alters und aufgrund dessen, wie ich mit dem Thema Tierversuche aufgewachsen bin, kommt natürlich immer das Totschlagargument, naja, aber schau mal, wenn deine Kinder Krebs haben, dann möchtest du doch auch, dass die Krebsforschung weitergeht, und dann möchtest du doch auch, dass das irgendwie weitergeht. Und vielleicht müssen wir es genau mit der gegebenen Differenzierung mal angehen. Wenn du sagst, stell dir vor, dass dein Hund zu Tode gequält wird. Bei Tierversuchen zum Thema Hund denken ja die meisten Leute, das Einzige, was da passiert, ist, dass mal ein paar Zeckenmittel aufs Fell kommen und man guckt mal, ob die Zecke da reinbeißt oder nicht. Aber wie sieht denn so das Thema Tierversuch rund um den Hund in Deutschland aus?
Also es sind immer noch ein paar tausend Hunde nach der Statistik, die ich kenne, die jährlich benutzt werden und die zum Beispiel in diesen Vergiftungstests benutzt werden.
Kannst du mal beschreiben, wie das aussieht?
Ja, die kriegen dann was eingeflößt und dann guck mal, wie schnell die daran sterben, wie lange das dauert, wie viele daran sterben, bei welcher Dosis. Und da kommt dann das Blut vorne und hinten raus und die sterben dann so über 1, 2 Tage vor sich hin. Wobei ich eigentlich das gleich gar nicht damit anfangen wollte. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, eigentlich ist es gar nicht die Frage, ob man dafür oder dagegen ist, sondern das Problem ist, dass es dort ganz viele böse Fallstricke gibt, die dazu führen, dass man eigentlich sagen muss, das können wir nicht akzeptieren in diesem System.
Darf ich denn vielleicht auch noch einen kleinen Vorschlag machen zur Strukturierung? Und
Ja,
zwar, wir
bitte.
hatten ja schon einmal eine Folge über das Thema Tierversuche, Pro und Contra und was dabei alles falsch läuft. Also angefangen von der Fragestellung über die Haltungsbedingungen. Was passiert auch mit Tieren, die nicht mehr benutzt werden, sozusagen in diesem Tierversuch? Warum werden die eingeschläfert? Ich finde, das ist in dieser Folge alles nochmal sehr gut nachzuhören. Ich muss aber auch sagen, ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Und weiß auch beruflich, dass man über manche medizinischen Erkenntnisse auch nicht streiten kann, dass die mithilfe von Tierversuchen überhaupt erst zustande gekommen sind. So viel gehört, glaube ich, auch zu einer differenzierten Betrachtung dazu. Trotzdem ist damit natürlich wieder die ethische Frage betroffen, ist es uns das wert? Aber ich würde sagen, wir sprengen mit diesen großen Fragen diesen Podcast, weil wir haben nämlich eine etwas speziellere Fragestellung heute, die auch sehr brennend ist und aktuell ist. Und das betrifft den Schutz der Tiere, die bereits im Tierversuch sind. Das heißt, wir reden da nicht mehr darüber, ob sie da reinkommen oder nicht. Es betrifft vor allem Mäuse und Ratten, denn die stellen ja, ich weiß nicht, über 80% der Tierversuchstiere in Deutschland, aber natürlich auch andere Tiere. Und da ist jetzt gerade etwas geplant, was man aus tierschutzrechtlicher Perspektive als äußerst kritisch bewerten darf. Kirsten, vielleicht kannst du uns da noch mal abholen.
Werbung.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Ja, sehr gut. Danke für diese Hinführung. Also, es gibt ja das Tierschutzgesetz und das Tierschutzgesetz gilt in Deutschland für alle Wirbeltiere. Und da stehen in den 18 Paragraphen, vor allem in Paragraph 7 bis 10, alles zu Tierversuchen drin. Und jetzt will man diesen Bereich Tierversuche komplett aus dem Tierschutzgesetz rausnehmen, dass also das Tierschutzgesetz nicht mehr für Tiere im Versuch gilt und will diese Tiere im Versuch einem komplett eigenen Gesetz einstellen, dafür eins schreiben, damit diese wichtigen Sachen, ne, wie man mit Tieren umgehen darf, wann man sie töten darf oder nicht, dass man sie ordentlich halten muss, dass das alles nicht mehr für Tiere im Tierversuch gilt.
Aber was ist denn da die Argumentation? Also warum sagt jemand, wir nehmen die Tiere jetzt da raus? Also jetzt kommen klar wirtschaftliche Interessen, bla bla bla, aber trotzdem muss man ja, also die sagen ja nicht, übrigens, wir möchten mehr Geld verdienen, deshalb ändern wir ein Tierschutzgesetz. Was ist denn so die nach außen vorgetragene Argumentation?
Also so ein bisschen beklagen sie, also sie scheuen sich nicht, die Forschungsfreiheit zu beklagen, weil sie durch die Tierschutzgesetzvorgaben meinen, ein bisschen eingeschränkt zu sein.
Was könnten Sie denn konkreter mehr machen, wenn das Tierschutzgesetz an der Stelle gekippt wird?
Sie können einfach mehr das machen, was sie wollen, weil jeder Tierversuch muss beantragt werden. Und über diesen Antrag entscheiden verschiedene Stufen und das wollen sie alles vereinfachen. Sie wollen, dass nicht mehr nachgefragt werden kann, wenn Unklarheiten bestehen. Und sie wollen diese ganze Genehmigung total vereinfachen, damit sie einfach schneller das machen können, was sie sich vorstellen, ohne dass es Fragen gibt ohne dass es Überprüfung gibt.
Was ich auch gelesen habe, war, dass es irgendwie angeblich um Rechtsunsicherheiten geht und dass das für den Forschungsstandort Deutschland insofern nachteilig sei, weil man in Europa da verschiedene Gesetze hat und die deutschen Gesetze da insofern strenger oder zum Teil angeblich unklarer seien. Und was auch ein Totschlagargument ist, was wir aus anderen Bereichen ja auch kennen, zum Beispiel aus dem Bereich der Tierhaltung, sobald sich Regeln beim Thema Ferkelproduktion oder in der Schweinemast ändern, wird ja immer gesagt, das wird die Leute aus Deutschland raustreiben. Und was haben wir denn gewonnen, wenn diese Bereiche dann abwandern? Woanders ist noch schlimmer. Ist, wie wir schon öfter gesagt haben, wirklich auch ein Totschlagargument, das man so nicht einfach akzeptieren sollte. Aber nichtsdestotrotz, das ist was strapaziert wird, dass es da in der EU einen etwas homogeneren Rechtsrahmen geben soll.
Ja, wobei die EU hat ja schon gute Rechtsrahmen. Und jetzt muss man mal sagen, Deutschland hat noch nicht alles umgesetzt. Zum Beispiel haben wir immer noch nicht umgesetzt, dass Angst ein wesentlicher Faktor zur Beurteilung von Leiden ist. Haben sie einfach nicht umgesetzt in Deutschland. Ja, und diese Abwanderung, ich finde das immer ganz süß, das Argument, weil ob so ein niedersächsischer Landwirt dann ins Ausland zieht mit seinem Bauernhof, wenn er die Schweine etwas besser halten muss, mag ich bestreiten. Jetzt ist das vielleicht bei jungen Forschern, ja, die wollen mehr in die Welt gehen und so, vielleicht ist das so. Aber trotzdem wollen wir doch in Deutschland ordentliche Standards haben. Und es ist doch in Ordnung, wenn man überprüft, ob das Verfahren, was man durchführen will, um ein Ergebnis zu kriegen, auch den Rechtsvorgaben entspricht, die wir bisher haben. Da kann ich doch nicht mit dem Ende der Forschung und Forschungsfreiheit sprechen, wenn die paar Rechtsvorgaben, abgesehen davon, dass sie ja meist eh noch nicht durchgesetzt werden, aber zumindest schon mal auf dem Papier stehen und dass man sich an gewisse Dinge hält, was in der Praxis ja sowieso permanent gebrochen wird.
Jetzt ist dieses Vorhaben, das stand ja, glaube ich, sogar im Koalitionsvertrag, jetzt ist das im Raum und es gab jetzt ja auch diesen Deutschen Tierschutztag, wie du gesagt hast. Wie wird das denn jetzt so in der Tierärzteschaft aufgenommen oder was hörst du so dazu?
Also ja, auf dem Deutschen Tierärztetag hatte ich die Anträge gestellt und Tatsache wieder erwarten, weil ich bin jetzt nicht da die beliebteste Tierärztin in dem Raum, aber sie konnten sich den Argumenten, weil zum Beispiel ein noch lebender Kommentator des Deutschen Tierschutzgesetzes, der Dr. Maisack, die Argumentation auch mitgeliefert hat, warum wir das auf keinen Fall sollten. Also ein ganz, ganz hoher Jurist hat auch gesagt, nein, das muss im Tierschutzgesetz bleiben. Und da hat dann die deutsche Tierärzteschaft gesagt, ja, okay, wir sind auch gegen die Herausnahme. Im Hintergrund läuft aber in der Tierärzteschaft, gibt es eine Vereinigung und die ist wieder die Lobbyvertretung unter dem Deckmantel Tierschutz, die Lobbyvertretung für die Tierversuche. Das ist die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz und die haben einen eigenen Arbeitskreis Tierversuche und der versucht, indem er so tut, als wäre er für Tierschutz, diese Regelung sozusagen im Sinne der Forschungsindustrie alle durchzukriegen. Das ist so, als wenn die Jäger immer da sitzen bei den Runden und sagen, wir sind für Naturschutz in der, für Tierschutz in der Natur.
Jetzt sagst du, das ist ein Lobbyverband. Ich habe diesen Verband zum Beispiel im Hinblick auf Skandale im Reitsport oder Ähnliches eigentlich immer ganz anders wahrgenommen. Also eher auf, wie der Name schon sagt, eher auf der Seite des Tierschutzes. Wie kannst du das erklären und auch glaubhaft machen, dass es sich dabei um einen Lobbyverband handelt, der eigentlich nicht mehr im Interesse der Tiere handelt an der Stelle?
Ja, ich war in 7 von 11 Arbeitskreisen, unter anderem 6 Jahre im Arbeitskreis Tierversuche. Und während man in den anderen Arbeitskreisen Tatsache versucht, Stellungnahmen pro Tierschutz zu machen, habe ich dort über 6 Jahre erlebt, wie permanent versucht wird, mehr Tierschutz im Tierversuch zu verhindern. Also gibt es viele Beispiele zu. Zum Beispiel hat man versucht, eine Stellungnahme gegen das Töten von überzähligen Tieren im Versuch zu verhindern. Man hat nur Leute zugelassen in dem Arbeitskreis, die selber in dem Bereich Tierversuche arbeiten. Also wenn man nicht im Bereich Tierversuche selber arbeitet, kommt man nicht in den Arbeitskreis. Das gibt es in den ganzen anderen Arbeitskreisen nicht. Das heißt, in diesem Arbeitskreis sitzen nur Leute, die ihr Auskommen in dem Bereich Tierversuche haben. Natürlich graben die sich nicht selber das Wasser ab. Und ich habe ehrlich gesagt 6 Jahre lang, also man geht ja nicht rein und denkt so, boah, die sind ja hier ein Lobbyverband, sondern ich bin da reingegangen und war ehrlich überzeugt, hier machen wir was zum Schutz von Tieren im Versuch. Und habe dann Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum immer wieder Verbesserungen abgelehnt wurden von denen, warum man sofort in so eine Extremismus-Ecke gedrängt wurde und habe dann erst über die Jahre gelernt, ja, Moment mal, okay, das Bayer-Siegel ist immer unten drunter von unserem Arbeitskreisleiter steht das. Ja, da muss ich mich ja irgendwann nicht mehr wundern, warum die keine Beschränkungen im Tierversuch wollen oder nur ganz harmlose. Aber das habe ich über die Jahre gelernt, weil ich 6 Jahre drin war, im Gegensatz zu anderen Arbeitskreisen. Pferd macht Tierschutz, Hund, Katze macht Tierschutz, Ethik macht Tierschutz, aber Tierversuche versucht es zu verhindern.
Wahnsinn.
Gerade was diese überschüssigen Tiere betrifft, fürchtest du und fürchten viele andere ja jetzt dann auch die Verschlechterung, wenn die Tiere im Versuch eben aus dem allgemeinen Tierschutzgesetz rausgenommen werden,
Aber
oder?
kannst du mal das Wort überschüssige Tiere erklären? Was heißt das, überschüssige Tiere?
Genau,
Stimmt.
also es gibt die einen Tiere, das sind so 2, 2,5 Millionen im Jahr, die irgendwie im Versuchen landen. Und da haben wir noch mal mehr als die gleiche Anzahl, die entweder zur Vermehrung, also zur Zucht von diesen speziellen Tieren sind. Übrigens ist ja ein Tierversuch so ein spezielles Tier, was ich für eine bestimmte Krankheit braucht, das hat zum Beispiel Krebs oder ist zuckerkrank, ist ja immer ein Modell, also ein Mausmodell. Ein Mausmodell bedeutet eine echte lebende Maus mit einer Krankheit. So. Die Tiere werden aber nicht alle benutzt. Also es werden Reservetiere gehalten, es werden Tiere vermehrt, die jetzt das Merkmal nicht haben. So, die sind alle Überschuss. So, und wie bei den Küken. Da, wenn ich eierlegende Küken will, dann müssen alle männlichen Küken getötet werden, weil die kann man nicht gebrauchen. Und hier sind eben diese Tiere bei der Produktion für die Tiere im Versuch übrig. Die braucht man nicht. Und die haben sie bisher immer getötet.
Wenn man jetzt davon ausgeht, 2, 2,5 Millionen Tiere gehen in die Versuche, gibt es denn sozusagen Dokumentationen, wie viele produziert wurden, die nicht in Versuche gehen?
Also mehr als die gleiche Anzahl. Also die Zahlen schwanken so zwischen 2,5 bis 4 Millionen. Es gab sogar Kalkulationen bis 8 Millionen. Das wird erst seit 2022, glaube ich, überhaupt dokumentiert und aufgenommen. Natürlich gehen da die Zahlen sofort runter, weil sie versuchen, jetzt gute Zahlen zu liefern. Aber es sind immer noch mehr, die nicht gebraucht werden, als sie gebraucht werden.
Okay, krass. Ja, aber was macht man da mit den Tieren?
Töten. Kommen CO2. Der eine oder andere hat es vielleicht schon bei Schweinen gesehen. Wenn man die in die CO2 setzt, dann gibt es oft, wenn man es nicht sehr gut macht, bösen Erstickungstod. Ist ziemlich qualvoll. Oder man kann sie noch in Isofluran-Narkose setzen, sage ich auch. Ah, darf ich ein kleines Lieblingsbeispiel, um aufzuzeigen, wie schlimm unser Lobbyismus funktioniert? Es wird gesagt, da ist eine Doktorarbeit, die ist summa cum laude maximal ausgezeichnet worden. Die legt dar, dass es egal ist, ob man ein Tier einmal oder sechsmal in eine Gasnarkose legt. Das Leiden sei für das Tier gleich. Ist egal. Einmal oder sechsmal in Narkose. Wie haben sie das gemacht? Die Phase, wo sie das Tier trennen von seiner Gruppe, bis es schläft, die haben sie nicht untersucht. Aber das ist natürlich genau das, wo das Tier die Angst und den Stress hat, ne? Die haben sie außen vor gelassen. So.
Okay, aber Kirsten, da schließt sich eigentlich der Kreis, weil Sie ja in Deutschland sagen, ja, Angst betrachten wir nicht bei dem Thema.
Auch, genau. Ich
Ist
habe
ja
das
eigentlich
angezeigt
verrückt.
übrigens bei der Uni Berlin und die haben das dann nochmal überprüft und die haben dann begründet, es ist natürlich dem Doktoranden überlassen, welche Arbeitsmethodik er wählt. Ja, also und diese Doktorarbeit wird jetzt deutschlandweit, wahrscheinlich europaweit herangezogen, um zu begründen bei den Anträgen, dass es egal ist, wie oft wir die Tiere in Narkose legen, es ist immer nur ein geringgradiges Leiden. So
Aber ist ja im
funktioniert
Grunde
Lobbyarbeit. Das
so,
sind wir Tierärzte.
Aber wäre ja im Grunde so, ich bewerte den Stresspegel eines Hundes während des Trainings und trainiere den 6-mal am Tag und die Zwischenzeiten sperre ich den in eine 1-Quadratmeter-Box und sage, naja, aber die Zeit, die halte ich aus, also da gucke ich nicht hin. Also um dann den Hund gesamt zu betrachten, das wäre ja absurd.
Genau, und das machst du natürlich hochwissenschaftlich, indem du Blutwerte, Speichelwerte, Cortisonwerte nimmst, die dann aber nicht viel aussagen und das sozusagen dadurch dem diesen wissenschaftlichen Anstrich gibst. Und das funktioniert in unserer Welt noch. Weil die Tierärzte, die das machen, ich sage ja, das ist so ein eingeschränkter Bereich. Der normale Tierarzt, der will damit überhaupt nichts zu tun haben, ja, ist ja auch alles hochkompliziert. Und die Einblicke haben und sich das antun, sich damit auseinanderzusetzen, die sind eigentlich Teil des Systems. Und wie gesagt, wir verdienen gutes Geld in dem Bereich und die sagen dann nichts dagegen. Und dadurch läuft das immer weiter so. Aber eigentlich hatten wir vorher noch, jetzt bin ich über diesen Tierversuch, der da angeblich egal ist, wie oft sie in Narkose gelegt haben. Genau, die Tötung der Überzähligen war ja eigentlich das, was wir gerade hatten.
Ja.
Und da ist es so, dass ich sogar noch, weil ich habe selber 2 Jahre im Tierversuch gearbeitet, noch die Methodik hatte, dass du ihn auf den Kopf schlägst, um sie zu betäuben. Und da war mein, und ich bin nicht sicher, ob das nicht teilweise heute immer noch stattfindet, wenn es schnell gehen muss.
Aber war das 1813 oder wann, nee, wann war das?
Nee. Ende der, also Mitte der 90er habe ich es gemacht. Und das Schlimme.
Und da haut man dann eine Maus einfach mit dem Gegenstand auf den Kopf.
Du nimmst sie am Schwänzchen hoch, dann nimmst du so eine Schere, wenn du einen ganz großen, langen Gegenstand nimmst. Das machen die heute noch mit Kaninchen, die Kaninchenzüchter oder die Hühner mit den Hühnern. Und dann nimmst du einen langen, schweren Gegenstand und haust auf den Kopf. Und wenn du gut triffst, ist das auch okay. Das Problem ist, du triffst ganz oft nicht. Hier Taubenpopulation bei den Taubentötungen, ne? Taube auf den Kopf hauen. Das Problem ist, sobald du ein bisschen zu weit vorne oder zu weit hinten bist und nicht stark genug schlägst, dann sind die nicht tot, sondern das Blut spritzt in alle Richtungen. Diese Tiere wehren sich, wackeln mit den Köpfen um sich, versuchen abzuhauen, zu schlagen, zu beißen. Und dann triffst du noch weniger. Und dann habe ich war dabei, das war mein Erlebnis damals, so ein Schlüsselerlebnis. Und diese MTA, die das machte, die hieb da immer mit einer Langmut, immer so 3 bis 5 Mal auf den Kopf in einer Seelenruhe. Hört sich an wie so ein, ich sag mal, wie so ein Sonntagsfrühstücksei, wenn du so da drauf schlägst. Die schrien, quiekten, das Blut spritzte und sie kriegte diese Maus nicht betäubt. Und dann nahmen sie, das ist so meine Erinnerung noch, habe ich auch geschrieben, dann nahmen die so eine völlig stumpfe Schere und versuchte immer diesen Kopf abzuschneiden und kriegte den Kopf aber nicht ab, weil diese Schere so stumpf war und nicht richtig gewellt war und dann rutschte der immer weg. Also gruselig, das soll so nicht sein, aber das ist eben, sagen wir mal, Usus täglich immer noch gewesen. Man soll es heute so nicht mehr machen, passiert aber immer noch. Alternativ, man legt sie in Narkose, leider oft nicht tief genug, und punktiert ihr Herz und füllt Formalin in den Kreislauf. Formalin, ne? Wir kennen diese giftige Substanz, um etwas haltbar zu machen. Und dann wird diesen Tieren in Narkose, hoffentlich tief genug, Formalin in das Herzchen oder in die Blutgefäße gegeben, damit die völlig damit durchsaftet werden, damit man später gute histologische Untersuchungen machen kann. Es läuft dann so lange das Formalin in sie rein, das Blut aus ihnen raus, bis sie tot sind. Mhm. Doofes Thema, ne? Ja, genau, da kriegt man keine gute Laune. Das ist.
Nee, da kriegt man überhaupt keine gute Laune. Aber das Spannende bleibt ja die Komplexität, ne? Also, und das ist ja das, was, und deshalb fand ich auch, bin ich ganz froh, dass Katharina das zu Anfang jetzt noch mal ein bisschen einsortiert hat oder gesagt hat, komm, lass mal in die Richtung denken. Weil die Folge über, ja, Tierversuch ja oder nein, komplex. Aber wenn schon, dann versuchen, so tierschutzgerecht wie irgendwie möglich zu machen. Und ich finde das wirklich interessant. Also 2 Sachen habe ich da im Kopf. Das eine ist, dass wir wirklich immer noch sozusagen in Frage stellen, dass ein Tier ein Gefühl wie Angst haben könnte. Ist ja wirklich ganz absurd, ehrlich gesagt. Aber ich gehe noch mal eine Stufe weiter. Vielleicht sprengt es auch einen Rahmen, dann müsst ihr das einfach sagen. Du sagst, für Wirbeltiere gibt es diese Regelungen. Warum nicht zum Beispiel für einen Fisch?
Jetzt sind die Fische, gut, sie sind Knorpeltiere, keine Knochentiere, aber für Fische gibt es auch noch Vorgaben.
Okay.
Also viele fangen da an mit Insekten, da sage ich immer, ja, finde ich auch, aber ich habe auch eine Abstufung. Und für mich, ich würde immer beim Hund anfangen und dann nach hinten weggehen, ne, wenn ich immer was nehmen muss und was lassen muss. Aber was wir hier mit unseren Wirbeltieren, mit unseren Haustieren machen, das muss eben, finde ich, viel, also dem dürfen wir, das dürfen wir nicht dem Gesetz entziehen, was jetzt eben versucht wird, diese Vorgaben.
Katharina, hast du noch eine Frage? Sonst würde ich einen Schlenker in eine Richtung machen.
Ich habe noch eine abschließende Frage. Also erstmal dachte ich gerade so, diese Abstufung ist, glaube ich, auch, könnte man auch mal kritisch hinterfragen, weil man weiß ja jetzt ja auch immer mehr auch über das Schmerzempfinden auch zum Beispiel von Insekten oder was man zum Beispiel beobachten kann auch an Verhaltensänderungen, an Vermeidungsverhalten bei Garnelen nach bestimmten invasiven Eingriffen in der Garnelenzucht. Ne? Da wird ja den Weibchen werden ja die Augen rausgedreht, damit sie sich irgendwie stärker reproduzieren. Auch eine sehr bizarre Vorgehensweise, die wir den Außerirdischen wahrscheinlich irgendwann mal erklären müssen, weil es einfach so absurd ist, was wir da machen, ne, für unseren Shrimp-Cocktail sozusagen. Aber davon mal ab. Ich weiß, dass es jetzt gehörigen Gegenwind gibt, was dieses Vorhaben betrifft, jetzt die Tierversuchstiere aus dem allgemeinen Tierschutzgesetz rauszulösen. Wie bewertest du das denn jetzt, wie das jetzt so politisch abläuft und wie aussichtsreich jetzt dieses Vorhaben ist? Und auch vor dem Hintergrund, was kann man denn tun, um jetzt dieser kritischen Haltung und diesen kritischen Stimmen noch mehr Gehör zu verschaffen?
Also bisher gab es diese kritischen Stimmen gar nicht. Das ist völlig neu, während da eben versucht wird seit 1,5 Jahren durch die großen Forschergemeinschaften, zum Beispiel auch die Leopoldina, im ständigen Austausch mit den Politikern, die langsam dazu zu bringen, dass sie sagen, ja, okay, raus aus der Landwirtschaft. Wir gehen in ein anderes Ministerium, nämlich das für Wissenschaft und Bildung. Also wir nehmen diese Tiere im Versuch schon aus dem Ministerium weg, wo sie jetzt sind. Und außerdem machen wir ein eigenes Gesetz. Das läuft direkt mit Politikbearbeitung in Berlin. Und es weiß eigentlich bisher so gut wie keiner. Niemand weiß das. Die Tierschutzorganisationen wissen das bisher auch nicht. Und es fängt gerade erst an, dass das bekannt wird. Und im Prinzip muss man die ansprechen. Und vor lauter Verzweiflung habe ich jetzt gesagt, vor 2 Tagen, ich setze jetzt die erste meines Lebens Bundestagspetition auf, werde Unterschriften sammeln, um das dort auch nochmal vorzutragen. Weil ich glaube, es ist relativ klar, Tierversuche ja, nein, wollen wir nicht diskutieren. Aber trotzdem müssen diese Tiere im Tierschutzgesetz verbleiben.
Werbung.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Und das ist eine relativ einfache Sache, für die man sein kann. Und wir dürfen sie da nicht entziehen lassen. Es geht gerade erst los. Es geht los. Es weiß eigentlich noch keiner.
Okay,
Wir
das
haben
heißt,
das bisher geheim gehalten.
was wir machen können, ist, dass wir einfach Informationen dazu nochmal in unsere Shownotes packen. Wir werden dann auch zu gegebener Zeit deine Petition verlinken und immer mal wieder auch auf das Thema zu sprechen kommen, denn wahrscheinlich wird es ja innerhalb also dieser letzten Wochen im Jahr nichts mehr, aber dann wir bleiben dran. So, Martin, von mir aus, Schlenkerl.
Ja, genau. Ich würde, genau. Also erstmal super wichtiges Thema und natürlich versuchen, was zu begleiten, ist ja logisch. Aber ich habe natürlich mich wirklich in den letzten Wochen über deinen Instagram-Account gefreut. Und ich sehe natürlich an der Machart, dass das nicht automatisch aus deiner Feder stammt. Nee, ganz im Gegenteil. Es ist richtig gut gemacht. Und infolgedessen sehe ich, dass du das nicht gemacht hast, weil wir beide da, glaube ich, technisch auf einem ähnlichen Level sind. Aber ich habe mich da sehr darüber gefreut, weil was dein Account, den wir natürlich hier auch verlinken werden, der was der zeigt, ist eigentlich, mit welcher Schärfe Menschen sofort auf dich reagieren, wenn du zwei Fragen stellst. Also du bist auf einem Reitturnier, möchtest filmen und sofort kommen Leute angerannt, wollen dich rausschmeißen, werden sehr körperlich präsent, finde ich jetzt auch. Und das finde ich wirklich nach wie vor krass. Mir fehlt jegliche Fantasie, dass in einer meiner Hundeschulen nicht Besucher zugucken dürften. Also fehlt mir jegliche Fantasie, dass wir das verbieten würden oder dass da nicht jeder herzlich willkommen ist oder wir sagen, nee, wir ziehen mal die Plane hoch, wenn wir gerade einen Hund trainieren. Fand ich übrigens ganz interessant. Cesar Millan war ja auf Tour in Deutschland auch und in Österreich und da war ich mehrmals gucken. Und der nimmt ja Hunde mit auf die Bühne, traktiert die da bis aufs Massivste und die Leute klatschen, weil sie es nicht kapieren. Und wenn der Hund nicht so richtig funktioniert, dann geht Cesar, Zitat wörtlich, hinter die Bühne, um den Hund zu beruhigen. Weil ich aber in nahezu allen Hallen Deutschlands mich völlig frei bewegen kann, hatte ich sehr guten Blick darauf, mit welcher Schärfe da am Halsband geruckt wurde, wie der Hund eingeschüchtert wurde. Ganz, ganz heftig. Finde ich sehr, sehr krass, dass dir das immer wieder so begegnet auf den Reitplätzen. Hast du manchmal Angst in den Situationen?
Nein, ich habe da keine Angst. Ich finde das immer eher belustigend. Also ich bin Tatsache auf einem Turnier sogar, wo ich blutige Sporen gefilmt hatte. Da ist jetzt ein Bild, hatte ich reingestellt. Die haben mich rechts und links am Arm gepackt. Und wirklich runtergeführt, also gezogen, ne? Richtig.
Also bei einem öffentlichen Turnier, du bist nicht in irgendein Reitstall eingebrochen, so, ne?
Ja, ja, nee, die machen das. Und was wirklich, du hast recht, also ich bin immer so erstaunt, Öffentlichkeit, man denkt immer, ach, viele Sachen in unserer Gesellschaft akzeptieren die Leute nicht. Doch, die meisten sind still und zurückhaltend. Also ich wundere mich da auch immer wieder. Aber die Reiter wissen genau, dass sie ganz viel zu verbergen haben, gerade wenn wir in die höheren Bereiche kommen. Und da fühlen die sich ja sozusagen gegen jede Öffentlichkeit gemeinsam vereint. Wagenburg-Mentalität, da wollen die einfach nicht, dass man filmt.
Aber es ist spannend, weil du ja aus der Szene kommst. Also du hast Pferde, bist geritten, warst als Richterin.
Nein, ich war nie als Richterin. Diese Tortur, ich habe mir nach meiner Doktorarbeit nie mehr irgendwas angetan, sich einem System auszuliefern, was man mit kritischem Blick hat. Meine Doktorarbeit wirkt man 15 Jahre. Hölle, Hölle, Hölle.
Was war dein Thema, dass die Leute das mal einmal hier hören?
Thema war Haltungsbedingungen von Ziervögeln in Zoogeschäften. Ich bin so boykottiert worden. Gruselig. Aber eben hier, Richterlaufbahn ist nicht so einfach und da musst du schon schön brav auch mit der FN sein. Das geht so einfach nicht.
Du warst tief im Thema.
Ich habe immer, Pferde immer, klassische Reitkunst. Ich habe mit Klaus Balkenhol da gesessen und kommentiert, was wir da sehen. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass die Leute stillbleiben und nicht sehen, wenn Pferde misshandeln. Ich habe schlimmste Pferdemisshandlungen gesehen, wo keiner was gesagt hat. Dann habe ich was gesagt und plötzlich fanden es die anderen auch schlimm.
Ja, ich betone das deshalb, weil mir, wenn ich das kritisch sehe, oder es gibt einen jungen Comedian, Aurel Merz, der fand ich sehr zauberhafte Videos gemacht hat zum Thema Reiten und Olympia, wo er so gesagt hat, ja, das ist wirklich der größte Traum eines Pferdes, nach Tokio gebracht zu werden, um dort vor Weltöffentlichkeit misshandelt zu werden. Ich glaube, so glücklich war ein Tier noch nie. Und er ist Comedian und kein Pferdeexperte. Und bei mir wird natürlich mal gesagt, Ritter, du hast keine Ahnung von Pferden, halt Schnauze. Aber du bist ja eine Expertin, du kennst dich aus. Und in meinem Fall ist es ja so, und jedes kleine Kind hat das, nämlich einen gesunden Menschenverstand. Und auch da muss man sich ja oft fragen. Ich habe das ganz oft im Hundetraining gehabt, dass Leute zu mir kommen mit einem sehr verunsicherten Hund und der dann aus Unsicherheit um sich gebissen hat und wurden in Hundeschulen geraten, ja, Kettenhalsband, runterdrücken, rucken, schreien. Und wenn ich dann sage, haben sie das gemacht? Dann sagen die, ja. Und dann sage ich, wie haben sie sich dabei gefühlt? Ja, nicht gut. Ja, aber ihr Bauch hat was anderes gesagt. Warum haben sie es getan? Also, auch wenn ich ihnen etwas rate und ihr Bauchgefühl sagt etwas komplett anderes, lassen sie das doch zu. Und das ist irgendwie krass, dass so in gewissen Bereichen die Leute ihr spüren, dass es sich nicht richtig anfühlt, aber es trotzdem einfach machen, ne?
Ja, du hast ja ganz oft den Effekt, dass wenn Leute ganz von außen kommen, erstmal Tiere so angucken, ohne viel Hintergrundwissen, dass die schon oft sehen, ob das Tier jetzt Angst hat, leidet, weg will oder nicht. Und das ist auch gerade bei Pferden der Fall. Und fast immer hast du bei einer Tiernutzung die Leute, die sich professionell damit dann beschäftigen, dass die immer weiter desensibilisiert werden für das eigentliche Ausdrucksverhalten dieses Tieres auf Abwehr, um diese Tiere richtig zu nutzen. Und gerade im Reitsport ist die Desensibilisierung für die Abwehr des Pferdes, das ist ja komplett Teil der Ausbildung, ja. Und dieses Hau drauf, was ja damals bei dem Fünfkampf war, dieses Hau drauf und Schlag drauf, ja, die Reitschüler sind das gewohnt. Ich bin auch so. Mir ist das auch so beigebracht worden. Ne? Reißen, stechen, schlagen und dann irgendwann, du ignorierst das, ja, das.
Es ist ganz krass. Das ist wirklich ganz krass. Wenn ich mich mit Sachen beschäftige, ja immer sehr intensiv. Und ich war Minimum in 100 Reitstellen in meinem Leben, alleine schon, um Hunde zu trainieren. Ich habe ganz, ganz viele verschiedene Kunden deutschlandweit gehabt, die Probleme mit ihren Hunden am Pferd hatten. Und ich kenne Reitställe. Und es ist wirklich faszinierend zu sehen, dass im Prinzip schon einem 8-, 9-, 10-jährigen Mädchen beigebracht wird, dass das Pferd, du kannst das lieben und das ist alles super, aber im Zweifel ist es ein Feind. Und es ist auf gar keinen Fall die Idee zu sagen, was könntest, also wenn dein Pferd dich in die Schulter beißt, mal einmal drüber nachdenken, warum ist das eigentlich passiert, sondern die Marschroute auch kleinen Kindern gegenüber ist, muss sie sofort durchsetzen und körperlich werden und so. Und das finde ich schon ziemlich beklemmend eigentlich.
Ja, wobei die meisten ja Angst vor Pferden haben, weil die viel schwerer sind, ne? Aber es geht ja darum, dass wir diese Tiere traktieren, weil wir sie in eine bestimmte Haltung bringen wollen, in bestimmte Bewegung rausquetschen wollen. Und die Tiere fangen ja an, die sind ja eigentlich total brav erstmal. Und dieses Drangsalieren, damit sie sich so produzieren, eigentlich verstehen es die Tiere gar nicht und viele gehen halt kaputt auch da dran. Aber die
Nee, jetzt.
Reiterei wird es nicht ändern.
Aber es ist wichtig, dass du das sagst, weil du bist ja, das ist ja nicht so, dass du sagst, per se findest du schlimm oder falsch, wenn Menschen sich ein Pferd halten oder reiten. Du sagst ja nicht, reiten absolut verbieten, ist ja nicht deine Haltung, sondern deine Haltung ist zu sagen, eigentlich wie beim Tierversuch, ja, über Tierversuch kann man streiten, ja oder nein, aber wenn wir uns für Tierversuch entscheiden, dann eben so tierschutzkonform wie irgendwie möglich.
Genau, und das beim Reiten auch. Also die Pferde freuen sich ja, wenn man sie mit positiver Verstärkung trainiert. Ja, und sie sind kräftig und wenn man ihnen langsam beibringt, ein bisschen Gewicht mal eine Zeit lang zu tragen, ist das auch okay für sie, wenn man es ihnen lieb beibringt. Und dann sind sie beschäftigt, wie ein Hund, der will ja auch mal Beschäftigung haben. Kann man mit jedem Tier eigentlich machen und Pferde langweilen sich sonst. Aber wie sie das machen, ist das Problem.
Nicht immer ist das ja so brachial und erkennbar wie mit Draufkloppen und Zerren. Es gibt ja eine Methode, die ist, finde ich, für Laien von außen jetzt erstmal gar nicht so leicht zu erkennen. Die hat jetzt ja auch wieder für Schlagzeilen gesorgt in der Szene, das Thema Schlaufzügel. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen?
Und das mal erklären, wirklich jemanden, der gar nicht weiß, was das ist.
Super. Also Schlaufzügel sind ein paar Zügel, das zwischen dem Vorderbein meistens bei dem Pferd vorne rauskommt und dann durch das Gebiss, das hat ja so einen Ring, das Gebiss, und dann werden die locker da durchgeführt in die Hand des Reiters.
Also Gebiss heißt die Stange, die ins Maul des Pferdes kommt.
Maul des Pferdes und das hat, diese Stange hat an der beiden Seiten hat das so Ringe und da kann man was dran festmachen oder man kann es einfach nur durch die Ringe durchgleiten. So, und jetzt habe ich, wenn das so zwischen den Beinen vorne an den Kopf und hoch wieder an die Reiterhand, die so hinten am Halsende des Pferdes ist, und dann kann ich mit ganz wenig Kraft dem Pferd den Kopf total ranziehen, also bis dass das Kinn sich in den Hals oder in die Brust drückt.
Physikalischer Trick sozusagen, ne?
Ganz
Ja, so
genau, das hat
Hebelwirkung.
genau diese Umlenkrollen-Systematik ist das eigentlich. Und dadurch ziehen die den Pferden also wirklich den Kopf bis an die Brust ran, dass sie nicht sehen können, dass sie Schmerzen haben. Ganz viel System.
Und das macht man, weil sie sagen, das sieht dann besonders schön aus, oder was ist denn der Grund?
Also der Hintergrund ist, dass man teilweise besser beim Sitzen, die laufen anders, dadurch wird der Stoß etwas weicher, aber vor allen Dingen ist einfach die Kontrolle. Die totale Kontrolle über das Pferd. Ich muss das auch nicht lange ausbilden. Kopf runter ist immer noch die Hauptvorstellung der Reiter von richtigem Reiten. Der Kopf muss unten sein. Und beim Springen, wir haben da ja, da sind ja Leute, die Profis, ja, die haben 5, 6, 8 Pferde da. Dann sind die Zügel drauf, wird der Kopf runtergezogen, und dann wird er rausgemacht, bevor die in den Parcours gehen und dann drüber. Und Es vereinfacht die Arbeit, und das Pferd kann sich nicht wehren.
Aber Schlaufzüge sind doch eigentlich schon seit einiger Zeit verpönt und doch in Deutschland auch durch die FN eigentlich verboten. Der Einsatz ist doch eigentlich verboten, oder sehe ich es falsch?
Und richtig spannend. Genau. Der Einsatz ist auf Abreiteplätzen verboten. Erst ab der mittelschweren Klasse darf der Veranstalter das eventuell genehmigen. Jetzt kommen wir aber hin,
Also
international.
bitte, ey, jetzt mal Leute, ganz ehrlich,
Ja, das ist, was
wir sagen, es ist auf dem Abreiteplatz verboten,
genau.
aber ab da, wo es in einen gewissen Leistungsbereich geht, da winken wir es durch. Ey, das ist doch so peinlich. Das wäre mir als Reiter peinlich. Das ist ja total lächerlich. Das ist ja so, als wenn ich sage, pass mal auf, wenn du in der Bezirksliga Fußball spielst, ne, dann ist das wirklich verboten, mit Schraubstollen dem Gegner in die Hacken zu trampeln. Aber ab zweite Bundesliga darfst du die Schraubstollen anspitzen und dann gib ihm. Das ist doch absurd. Also das muss man doch einmal wirklich nur der gesunde Menschenverstand, nichts anderes. Sag doch schon, pass auf, lieber Reiter. Man hat sich darauf geeinigt, dass das nicht gut ist für die Tiere. Und warum machen wir das jetzt? Kommt dann die Argumentation ja in den unteren Klassen, die können das nicht handeln, aber wir können das? Oder was ist da die Argumentation?
So ein bisschen ähnlich, genau, wobei das ja als Korrekturzügel gilt. Das heißt, die Reiterei sieht vor, das nur zu machen, wenn du ein echtes Problem hast. Aber ein Pferd mit einem echten Problem gehört ja niemals auf ein Turnier. So, das ist schon die erste Überlegung. Und die zweite ist Tatsache, sagt die FN, eigentlich ist es tierschutzwidrig, insbesondere wenn sie damit springen. Ja, die springen damit ja über hohe Hindernisse. Und beim Landen, das Pferd kann sich überhaupt nicht strecken. Das ist brutal, wenn man sich die Bilder ansieht, wie die so in sich reinkrachen. Das Gewicht des Reiters noch auf dem Rücken dazu. Und da wird ihm vorne der Kopf so runtergezogen. Also es ist auch total schädlich für alles. Und dann sagen sie, ja, aber wir können uns nicht wehren, weil international ist ja die internationale reiterliche Vereinigung zuständig, sind wir gar nicht mehr, die Reiter für Deutschland. Und dann sage ich, das heißt, die können dann auch Tiere schächten, ihre Frauen verkaufen, nur weil das in den anderen Ländern erlaubt ist, haben wir hier irgendwie so eine rechtsfreie Zone dann auf den deutschen Turnierplätzen. Das ist total verrückt.
Wahnsinn ist das.
Also man würde
Also
dann ja wieder sagen,
beschämend.
CHIO zum Beispiel ist ja auch wieder ein Turnier, was nach FEI-Regeln funktioniert, also nach den internationalen reiterlichen Regeln. Das heißt, dann wären da in den höheren Klassen, wären in Aachen dann auch die Schlaufzügel zugelassen, oder?
Ja, die sind auf jedem. Die haben ja eigentlich fast jedes größere Turnier hat international irgendwas ausgeschrieben dann. Und da dürfen die dann, sagen die, immer eingesetzt werden. Ja,
Das ist so
völlig verrückt.
beschämend. Ich finde das wirklich beschämend. Also ich kann das gar nicht glauben. Ist ein bisschen vergleichbar vielleicht, dass ich ja, weiß ich nicht, jetzt 2, 3 Jahrzehnte gesagt habe, Leute, die Ausbildung von deutschen Diensthunden ist wirklich schlimme Quälerei und habe ja immer geschrien, ja, bei der Polizei werden Stromhalsbänder benutzt. Und dann hieß es immer, nee, machen wir gar nicht. Und sie hatten aber ja lange Zeit Sondergenehmigungen für Starkzwangmittel. Und dann hieß es irgendwann, nee, auch beim Diensthund nicht mehr. Und dann ruft die Berliner Polizei und sagt, ja, da können wir jetzt hier 50 Hunde arbeitslos melden. Wir können sie ja nicht mehr ausbilden. Auf einmal, ach huch, wir haben es doch gemacht. Ich finde das wirklich so peinlich und wirklich, wirklich bedrückend, weil ja diese Leute Vorbilder sind für andere Reiter. Das heißt, der Olympiasieger ist ja der, wo man sagt, boah, toll. Natürlich weiß ich, dass ein Hochleistungssportler immer noch mal mit einer anderen Wucht Sport betreibt, als ich jetzt als Freizeitfußballspieler. Aber ich finde schon, dass man, Fußball nehme ich mal als Beispiel, dass man da sehr wohl den Top-Athleten Vorgaben machen muss, wie sie sich zu verhalten haben, weil es sich eben auf die Kinder überträgt, die sie imitieren. Und wir sehen das eindeutig. Wir sehen eindeutig, dass Verhaltensmuster im Profisportbereich, im Amateurbereich, gerade bei den Jugendlichen, total adaptiert werden.
Absolut, und gerade in der Reiterei noch mehr, weil wir auch sehr konservativ da aufgestellt sind von der ganzen Entwicklung. Ja, und deshalb, genau, das sage ich auch, und deshalb ist das für mich da eins der wichtigsten Probleme. Auch das hatten wir ja auf dem Deutschen Tierärztetag. Und ich habe zweimal gesagt, dass wir das als Thema aufgeschrieben werden soll. Sie haben es zweimal aufgeschrieben und es zweimal wieder rausgenommen bis zum nächsten Tag, wo drüber abgestimmt wurde. Und da ist doch für die Hauptversammlung, ist es einfach wieder draußen. Und dann haben wir diskutiert und die stellen sich hin, die obersten Tierärzte, die natürlich in den VIP-Zelten bei der FN sitzen und sagen, nein, das kommt gar nicht mehr vor und das ist überhaupt kein Problem mehr. Und dann hat mir der eine hinterher, das ist der Ehrenpräsident der Gesellschaft für Pferdemedizin, der hat mir hinterher gedroht, Frau Tönnies, wenn Sie das in die Öffentlichkeit bringen, kommen Heerscharen von Anwälten auf Sie zu. Und dann habe ich gesagt,
Ja, immer kommt es.
drohen Sie mir gerade. Dann kommen Herrscher von Anwälten. Und da habe ich gesagt, ja, aber das geht nicht, was hier wieder passiert ist, das kann nicht sein. Und da sagt er, wenn Sie das sagen, was hier passiert ist auf dem Deutschen Tierärztetag, dass wir es mal rausgenommen haben, werde ich sagen, Sie haben gesagt, Sozialhilfeempfänger sollen sich Pferde kaufen. Ich so,
Was?
was?
Warum sollen sich Sozialhilfeempfänger Pferde kaufen?
Genau, wir hatten vorher das Thema, dass auch Sozialhilfeempfänger manchmal Pferde halten. Habe ich gesagt, ja, ich kenne auch welche. Und dann sagt der zu mir, er hat mich erpresst an der Stelle, mir gedroht und gesagt, wenn Sie das in die Öffentlichkeit bringen mit den Schlaufzügeln auf dem Deutschen Tierärztetag, dass das rein raus ging, dann werde ich sagen, Sie haben gesagt, Sozialhilfeempfänger sollen sich Pferde kaufen. Ich sage, ich hatte das überhaupt nicht gesagt. Ja, aber das ist öffentlichkeitswirksam. Die haben noch nicht mal eine Scheu, solche Absurditäten zu sagen, wo ich wieder sagen muss, anscheinend sind sie bislang damit durchgekommen. Wie erschreckend ist das eigentlich?
Ich finde erschreckend, dass ja in vielen Bereichen, das haben wir hier im Podcast oft als Thema, dass gegen jegliche wissenschaftliche Erkenntnis argumentiert wird. Aber was ich eigentlich noch schlimmer finde, ist, und ich habe es jetzt auch in meinem privaten Umfeld, wo Menschen, die ich als wirklich sehr integer und sehr klar empfinde und auch einen guten Umgang mit Tieren haben, und da kommt dann das achtjährige Töchterchen, hat einen Finger in Gips, und ich sage, hey, was ist denn passiert? Ja, ich habe mir so wehgetan. Wie ist das passiert? Ja, im Reitstall. Ach, echt, bist gefallen? Nee, ich habe dem Pferd so auf die Nase gehauen, da war mein Finger so krumm, habe ich mir den Finger angebrochen. Und ich sage, warum haust du denn dem Pferd auf die Nase? Ja, die Mama hat gesagt, wenn das Pferd mich überholt, soll ich da vorne draufhauen, dass es nach hinten geht. Und das sind Menschen, die ich im Alltag als wirklich klar im Kopf wahrnehme, da das Herz am rechten Fleck haben, gebildete Leute, also wirklich alles andere als Hohlköppe, und die auch ansonsten durchaus die Fahne Tierschutz hochtragen. Und dann sprichst du die an und sagst, sag mal, was macht ihr da? Warum lasst ihr denn so eine Scheiße da jetzt zu? Ja, das ist ein Riesentier, und wenn er da nach vorne geht, und dann kommt der ganze Blau und Blob. Und dann sage ich aber ganz ehrlich, wenn du also glaubst, dass das Tier so groß ist und mit dir nicht kooperieren will, da musst du sich einfach nicht draufsetzen. Das könnte ja auch eine Idee sein, ne? Zu sagen, dann lassen wir es halt. Die Idee kann ja nicht sein, dass man einem achtjährigen Kind beibringt, du musst das Tier gefügig machen. Also das finde ich wirklich eine totale Verschiebung und, wie du schon gesagt hast, eine totale Desensibilisierung auf Gefühle eines Tieres und Umgang mit einem Tier. Und sei dir sicher, dass einem 6-, 7-, 8-jährigen Mädchen es erstmal als Impuls nicht leicht fällt, zu sagen, ich klatsche einem Tier eine.
Ja, und dann der Gruppenzwang, dass alle
Ja.
zugucken, da muss es das machen, weil die anderen machen es ja auch. Ja.
Aber es ist interessant, fand ich auch nochmal, was du eben gesagt hast, dass in dieser Gruppe, in der du einen Missstand dann als Erste benannt hast, dass es dann plötzlich auch möglich war, für die anderen das zu sehen, was du gesehen hast. Und das ist, glaube ich, schon was dem Menschen schon eigen ist, ne? Also dieses Gruppendenken.
Ja, du
Es
musst
gibt
den
ja zum
Anfang machen, so,
Beispiel,
ne?
ja, man muss den Anfang machen und es gibt zum Beispiel, also nicht alle diese Experimente aus den 70ern sind irgendwie so reproduzierbar, aber es gibt ja dieses Standardexperiment, da sitzt eine Gruppe von Leuten in einem Raum und die ist zum Teil gebrieft, dass wenn gleich Rauch unter der Tür herkommt, dass man dann erstmal nichts macht. Ein Teil dieser Gruppe ist aber eben auch nicht gebrieft. Und aus der Passivität der anderen bedeutet das dann für die das eigentlich ja ein ganz akutes Alarmsignal sein müsste, dass die auch nichts machen. Also nur weil die anderen ruhig bleiben, tut man selber eben auch nichts. Und das ist ein ganz extremes Beispiel dafür, was man aber in allen möglichen Kontexten ja wiederfindet.
Umgekehrt genauso. Also alle Menschen, die sich mit Gewaltprävention beschäftigen, oder jetzt für meine Töchter ist das ein Riesenthema, sich nachts in der Stadt zu bewegen oder in eine Bahn zu steigen. Und wie geht da Gefahrenprophylaxe, Erkennung, und wie verhalte ich mich, wenn ich bedroht werde? Und ein Thema ist ja immer, den Täter zu siezen, laut zu sein und Menschen aktiv aufzufordern, zu helfen. Und da ist wirklich immer wieder, sieht man es, wenn der Erste losläuft, gehen sofort andere Leute hinterher. Aber dass es natürlich in manchen Situationen sehr schwer ist, der Erste zu sein, das verstehe ich auch.
Und wir Tierärzte, wir sind da so konservativ. Bei uns verliert man gleich sein Studium. Ich habe fast im 9. Semester meinen Studienplatz verloren, nur weil ich was kritisiert hatte. Und deshalb, wir werden so devot erzogen. Wir sind, wenn wir fertig sind, sagen wir eigentlich nichts mehr, obwohl man doch denken müsste, dass wir die Ersten sind, die Tieren helfen wollen und bei Tierschutz immer ganz vorne dran sind. Aber wir werden desensibilisiert und am Ende sagen wir fast gar nichts mehr.
Finde ich auch so interessant, dass es ja bei euch in der Tiermedizin-Ausbildung immer noch dazu gehört, in Schlachthöfe zu gehen und sozusagen auch Schlachtprozesse zu begleiten. Also da denke ich...
Der Karim Montassa hat das sehr, sehr gut auf den Plan gerufen. Super, bin ich ihm super dankbar für. Ich bin zwar nach wie vor auch der Meinung, dass wir da rein sollen, weil wir sind ja froh, wenn wir drin sind und was sehen und was dokumentieren können. Ich sage, Leute, filmt und wartet, bis ihr die Approbation habt. Aber vom Grundsatz, wir müssen ganz anders damit umgehen. Ich bin der Meinung, mein Schlachthof-Praktikum, ich bin wie eine Kriegsversehrte nach 6 Wochen da rausgekommen. Wahrscheinlich bin ich deshalb komisch geworden. Und eigentlich sage ich mir kann heute nichts was ausmachen, weil ich 6 Wochen Schlachthof überlebt habe. Hölle, Hölle, Hölle. Ja, und dann sollst du Tieren helfen, da den Hund operieren für 15.000 Euro wiederum. Aber da lässt du gesunde Tiere im Sekundentakt, schickst du die in den Tod. Wir werden völlig schizophren ausgebildet und da muss ich was tun.
Kirsten, du hast ein Buch geschrieben und bist da ja sehr direkt und klar. Gab's Resonanz aus der Branche?
Ja, es gibt ständig Resonanzen, ganz süß. Ich kriege ganz viele Tatsache, ich habe das am Anfang gar nicht ernst genommen, immer wieder die Frage, ob ich schon Drohungen hätte, also auch, ob ich Morddrohungen schon hätte. Wo ich immer sage, in der heutigen Zeit doch nicht mehr. Aber das meinen die Leute ganz im Ernst. Ich habe viel Resonanz, auch von Insidern. Eine Kollegin, die hat so nett geschrieben, ich kam nach Hause, da lag dein Buch, ich wollte duschen. Nach Seite 180 bin ich dann ohne Dusche ins Bett gegangen. Jetzt sind das aber Leute, die natürlich die Leute auch kennen, die da drin beschrieben werden. Die Leute, meine Kollegen, die ich kritisiere, besonders die Leute der Ethikkommission, die sagen gar nichts dazu bislang. Und die meisten anderen sind entsetzt.
Kannst du mit 3 Sätzen für unsere Hörerschaft zusammenfassen, worum geht's in dem Buch und was ist so das Kernanliegen, ohne dass wir jetzt eine Nacherzählung des Buches machen?
Ja, also es geht darum, dass ich mit 7 älteren Herren den ersten Ethikkodex für die Tierärzte angestoßen und geschrieben habe und immer dachte, dass das alles ganz tolle Menschen sind, die ganz viel für Tiere machen. Und dann beschreibe ich mit den Original-E-Mails und Protokollen, dass ich mein ganzes Weltbild danach total verändert habe, weil ich wurde am Ende rausgeschmissen und ich wollte immer, dass wir Tierärzte für Tierschutz stehen und habe eben dort erlebt, wie diese hohen Professoren dagegen arbeiten. In den Bereichen, insbesondere Hunde, Tierversuche und Ethiknutztiere.
Ich habe jetzt 2 Drittel fertig und war an vielen Stellen wirklich erschrocken, weil ich dachte, na gut, also ein paar Dinge kenne ich und ein paar Dinge habe ich geahnt, aber ich finde, dass es also wirklich ein Buch ist, nicht nur für Menschen, die da tief in dem Thema sind, sondern ich finde, dass es ein absolut lesenswertes Buch ist für Menschen, die sich für Tierschutz interessieren, die sich für ein bisschen Hintergrund interessieren. Aber es ist wirklich auch einfach spannend. Ich finde es wirklich spannend. Also deshalb glaube ich nicht, dass man es nur lesen muss, wenn man Tierarzt ist oder in dem Bereich arbeitet. Also ich glaube schon, dass der durchschnittliche Hundehalter da ein lesenswertes Buch präsentiert bekommt. Vor allen Dingen gerade bei den Mailverkehrgeschichten, da war ich manchmal fassungslos, wo ich auch manchmal dachte, also wie kann sich denn jemand überhaupt zu so einer E-Mail hinreißen lassen? Da habe ich so gedacht, oh wow, auch nicht besonders klug.
Genau, und ich sage immer so als Fazit, warum ich auch das Buch geschrieben habe, ich fühle mich wie eine kleine Dorfnonne, die glaubte, in den Vatikan berufen worden zu sein und im Bahnhofspuff gelandet ist. Um es völlig überspitzt zu sagen. Das war so, und das war der Grund, ich habe ja jahrelang noch...
Ich weiß, dass meine gesamte Familie jetzt denkt, ist nicht der Bahnhofspuff viel harmloser als der komplette Vatikan?
Okay, du siehst meine Naivität, naiv bis zum Anschlag. Und natürlich ist das wahnsinnig nett und toll, dass du das hier so sagst und das freut mich total. Es sind übrigens ja noch 16 andere Kollegen, die auch ihre Erlebnisse in ganz kleinen Kapiteln schreiben, die das untermauern, was ich auch sage. Mhm. Das ist halt die Minderheit von uns Tierärzten und wir wollen, dass da sich was verbessert. Also ganz, ganz tausend Dank, dass du das so sagst. Das wusste ich auch nicht, dass das hier so kommt.
Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist ja wahrscheinlich, wie alle anderen Bücher auch, zu beziehen über die lokale Buchhandlung oder auch im Internet zu bestellen. Dafür bräuchte man noch mal einen Titel. Nein, du schüttelst den Kopf.
Nein, noch nicht, weil ich musste diese Ausgabe für den Deutschen Tierärztetag fertig haben, weil ich die dort vor Ort auch den Kollegen anbieten wollte. Deshalb habe ich das als Notausgabe und es ist im Moment noch nur über meine Praxis zu beziehen, weil der Ökom-Verlag, bei dem ich schon mal unter dem Titel Wie Tierärzte die Tiere verraten, hatte ich schon mal in einem Mehrkapitelbuch auch ein Kapitel dazu beigetragen, mit Weizsäcker zusammen und so stand das drin. Und dieser Ökom-Verlag hat jetzt zu diesem Buch gesagt, die haben mir geholfen, aber sie haben gesagt, wir können das nicht drucken, wir haben so viel Angst vor den Klagen. Wir werden diese Klagen, die da kommen, nicht finanzieren können. Und deshalb habe ich diese erste Ausgabe jetzt im Eigenverlag gemacht. Ich habe jetzt
aber man kann
Verlage
es bei dir direkt beziehen.
Auf
da
meiner
können
Homepage.
Wir also auch sozusagen auf deine Homepage hinweisen, ja. Da kann man das Buch direkt beziehen. Katharina, gerade du wirst, ich will nicht sagen Freude dran haben, es ist jetzt kein Buch, was einen so richtig fröhlich macht, aber an manchen Stellen musste ich wirklich laut lachen, weil ich so eine zweite Ebene dann im Kopf hatte und habe gedacht, sag mal, wie blöd muss jemand sein, sich zu einer solchen Mail hinreißen zu lassen. Mhm. Also zu wissen, Junge, ein Screenshot, wie kannst du denn so einen Quatsch schriftlich formulieren? Also schon fand ich schon manchmal ein bisschen absurd, ehrlich gesagt.
Danke, habe ich auch immer gedacht, immer habe ich das gedacht und dann waren da die 6 anderen Männer, die auch nichts gesagt haben und ich habe immer so gedacht, wie können die das alle so gleich richtig finden, wie sie sich da äußern.
Okay. Ja, und was ich auch finde ist, ich hatte erst so ein bisschen die Sorge, ui, das wird jetzt ein Buch, das könnte so speziell werden, dass mir vielleicht der Hintergrund fehlt oder Hintergrundwissen fehlt und das ist eben nicht so. Das ist wirklich nicht so. Also man muss nicht ganz tief alle Strukturen kennen, um das Buch zu lesen. Das fand ich einen wichtigen Punkt. Weil ich hatte erst, als du mir von der Idee erzählt hast, habe ich erst so gedacht, na, das wird wahrscheinlich genau für 400 Tierärzte interessant sein. That's it. Und das fand ich absolut nicht beim Lesen.
Also ich denke auch, es kommt so ein bisschen rüber, was ich tausche mich gerne mit Menschen auch aus. Ich finde Menschen auch interessant. Und ich finde, dass es eben auch diesen menschlichen Aspekt, den wollte ich einfach mit darüber bringen. Und ich glaube, dass es den ja nicht nur im Bereich Tiermedizin gibt, sondern es den häufiger gibt.
Ja. Absolut. Der Mensch als Tier, das ist auf jeden Fall auch ja diese ganzen Verhaltensweisen, wie jetzt mit dem Rauch, der unter der Tür herkommt, das wäre schon gut, wenn man diese ganzen Mechanismen, die uns da ausbremsen und auch unser Bild auf die Welt verzerren, wenn man die mal auch ein bisschen besser kennen würde, ne? Weil gerade wenn es darum geht, wie zum Beispiel Whistleblower sich verhalten oder wie auch bestimmte Missstände über Jahrzehnte unter den Teppich gekehrt werden, spielen solche Aspekte ja eine Riesenrolle oder auch das Thema Autorität. Es gibt einen interessanten Dokumentarfilm, der erstmal thematisch gar nichts mit unserem Thema heute zu tun hat. Das ist ein Comedian, der meint, dass er eine der Hauptursachen für tödliche Flugzeugabstürze gefunden hat. Und der hat sich die Protokolle angesehen unmittelbar vor Abstürzen aus dem Cockpit heraus. Und er sagt, ganz oft ist es so, dass der Co-Pilot sich nicht getraut hat, dem Piloten zu widersprechen oder sogar einzugreifen. Und so ist es ja eigentlich gedacht. Und dass dort ein derartiges Autoritätshörigkeit einerseits herrscht, dass es auch daran liegt, dass diese Menschen gar keine Beziehung zueinander haben. Die werden sozusagen jeden Tag zufällig zusammengepuzzelt. Und das ist nun mal so, wir sind soziale Tiere und wir haben bestimmte Verhaltensweisen, die sich über die Evolution bei uns entwickelt haben und die passen aber ganz oft nicht richtig zu diesen Strukturen, in denen wir jetzt uns heute wiederfinden. Und das ist in einem Cockpit von einem Flugzeug ganz ähnlich, wie wenn jetzt ein Veterinär im Schlachthof ist und aber gleichzeitig der große Fleischhersteller im selben Tennisverein wie die eigene Tochter spielt. Wir müssen uns diese Dimension unserer Verhaltensweisen, die müssen wir uns irgendwie viel klarer machen und auch viel stärker hinterfragen.
Aber ich erlebe das jeden Tag. Ich erlebe das jeden Tag bei mir in der Firma. Wenn bei uns Mitarbeiter neu kommen, kriegen die zu Anfang immer die Gardinenpredigt, pass auf, unsere Firmenstruktur ist nicht, dass Ellbogen untereinander eingesetzt werden müssen. Wir sind wirklich ein Team und jeder, der hier hinkommt, darf sich einbringen und der darf kritisch sein und der darf auch sagen, was er scheiße findet. Und jede Idee ist hier wirklich mit Anlauf gern genommen. Du musst aushalten, dass jemand eine Idee nicht gut findet, aber du darfst sie raushauen. Und dann sitzen die immer vor mir und sagen, super. Und ich spüre und sehe, dass das aber Minimum 3 Monate braucht, bis sie es verinnerlichten und sagen, ach krass, ich habe es sogar mal erlebt. Ich war sogar mal mit im Raum, wie ein Mitarbeiter dem Martin übers Maul gefahren ist und gesagt hat, nee, stopp, jetzt echt nicht. Das ist ja wirklich Quatsch. Oder das hatten wir doch ganz anders besprochen. Oder. Und die brauchen wirklich eine gewisse Zeit. Und wir haben extrem flache Hierarchien, aber trotzdem auch ganz junge Leute, also nicht nur Ältere, die zu uns kommen, brauchen eine gewisse Zeit, um zu verstehen, ah, okay, das ist jetzt hier nicht der große Babo, sondern der ist ein Teil des Teams. Und das ist wirklich faszinierend zu sehen. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen, hatte ich Mitarbeiter zum Essen eingeladen. Alle, die über 10 Jahre bei mir sind, waren 25 Leute und wir kamen auf knapp 360 Jahre Firmenzugehörigkeit. Und es war total lustig, weil da ist dann so eine Runde von Leuten, die mich wirklich lange kennen. Und auch da sind immer noch Leute dabei, die es immer noch nicht können mit mir auch einfach mal konfrontativ zu sein in dem Moment. Obwohl sie wirklich oft genug erlebt haben, dass das nicht zu Problemen führt, wenn jemand anderer Meinung ist oder so. Also das scheint schon tief auch in vielen Menschen verankert zu sein, bloß nicht aufzumucken.
Und trotzdem gehört noch eins dazu. Man muss ja auch aufmucken, weil da oben einer doof ist.
Ja, aber du kannst dir ganz sicher sein, dass ich sehr oft sehr doof bin.
Ja, und, das kann ich jetzt. Es gibt schon, also rein theoretisch gäbe es schon mal hier und da einen Anlass.
Nein, guck mal, Kirsten, ich meine gar nicht, also ich glaube, dass die Mitarbeiter und auch Katharina und ich ja natürlich einen totalen Konsens haben. Das ist ja völlig klar. Also die sitzen jetzt, also ich glaube nicht, dass Mitarbeiter bei mir im Büro sitzen und sagen, okay, alles klar, jetzt machen wir uns Sorgen, er tritt der AfD bei. Das nicht. Aber schon habe ich ja schon auch eine Art, gegen die man sich manchmal zur Wehr setzen muss. Also, und wenn es nur ist auf dem Level, dass ich manchmal so eine Leidenschaft für etwas entwickle, dass ich oft die Konsequenzen hinten raus nicht sehe. Also ich komme ja ganz oft mit dem, das ist die Idee, alles klar, und Mittwoch machen wir das. Und ich kann dann oft gar nicht abschätzen, dass das überhaupt nicht umsetzbar ist bis dahin, weil ich die Kleinteiligkeit der Arbeit hinten dran ja gar nicht verstehe. Und dann braucht's eben auch Leute, die sagen, Martin, verstehen wir, ist auch eine super Idee, aber Mittwoch nächster Woche sollen wir uns auf Mittwoch in 4 Monaten einigen. Weißt du, also auch, und da gibt's eben auch Menschen, die sagen dann, oh, der hat das aber gesagt, Mittwoch, das müssen wir jetzt irgendwie schaffen. Und wir würden es dann auch schaffen, aber es wäre dann ein Scheißprodukt. Ne? Und das meine ich. Und auch auf so einem Level muss mal jemand sagen, stopp, den stoppen wir jetzt einfach mal, das geht so nicht. Oder manchmal, und das kann ich wirklich für mich behaupten, brauche ich ja auch ein bisschen Zeit, mich zu entwickeln. Und ich kann wirklich sagen, dass an vielen Stellen mein Weltbild sich in den letzten 10 Jahren drastisch verändert hat. Und das ist gut so. Und dazu braucht man eben Leute, die auch mucken und sagen, stopp mal, fühle ich anders. Aber es ist also wirklich interessant zu sehen, dass Menschen, gerade wenn sie aus anderen Firmen kommen und wenn sie in vielen verschiedenen Firmen gearbeitet haben, es vorher nie erlebt haben, dass das echt gefragt war.
Ich freue mich jedenfalls auf das Buch. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Und Kirsten, vielen Dank fürs Aufmucken an der Stelle, mal so ganz generell.
Ich danke euch, dass wir das hier thematisieren. Toll, danke. Natürlich ist es einem Autor, könnte er ja mal Stunden über sein Buch reden, glaube ich.
Ja, aber wir wollen ja nicht zu viel vorgreifen. Und wir haben ja am Ende der Folge immer Tipps. Und ich denke, das wäre wahrscheinlich dein Tipp gewesen, Martin, oder?
Auf jeden Fall. Also ich habe hier 2 Tipps. Der Tipp ist natürlich das Buch und der Instagram-Account, den haben wir ja letztes Mal schon empfohlen. Aber natürlich sage ich ganz stumpf vor der Weihnachtszeit, Leute, nicht jammern, wenn ihr keine Tourtickets mehr kriegt. Ne? Also ich will nur noch mal den Tipp geben, ich würde Tickets kaufen an eurer Stelle. Und es ist auch wichtig für meine Altersvorsorge.
So, und wenn man jetzt schon so ein Ticket gekauft hat und man braucht vielleicht noch ein Geschenk, dann würde ich gerne noch einen weiteren Tipp loswerden. Und zwar habe ich eine Frage aus der Hörerschaft bekommen, wie denn nochmal der Verein heißt, der sich so aufopferungsvoll um Rollstuhlhunde kümmert. Es ist natürlich der Hundenhof. Und man kann dort auch Patenschaften kaufen. Und das kann man auf vielen anderen Lebenshöfen auch. Aber ich würde hier gerne zwei mal herausstellen, weil wir da eben auch schon gedreht haben und wissen, was das für tolle Projekte sind. Und das ist einmal der Hundenhof und aber auch das Dorf Sentana. Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, da sind einige Leute leider mittlerweile ja entweder verstorben oder aus anderen Gründen nicht mehr in der Lage, Tierpatenschaften zu übernehmen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr sinnvolles Weihnachtsgeschenk, was sich übrigens, kleiner Tipp, auch noch kurzfristig umsetzen lässt. Falls man noch keine Idee hatte oder noch mal ganz dringend was braucht, weil man vielleicht ein Familienmitglied vergessen hatte, dass das überhaupt gibt.
Ja, auf die Homepage der genannten Einrichtungen gehen, schwuppdiwupp. Sofort Patenschaft abgeschlossen, dauert 4 Minuten, wenn man
dauert drückt. 4 Minuten, wirkt aber wie sehr, sehr lange geplant und gut durchdacht. Ne? Kann keiner ja, was gegen sagen.
Und erspart einem diese leidigen Wege durch die Einkaufszentren um die Weihnachtszeit.
Ja.
Herr Kirsten, hast du auch noch einen ähnlich
gearteten Tipp? Seht ihr den Stress auf meiner Stirn? Ich habe das total vergessen. Genau,
man sollte egal.
Was machen. Ich würde 2 Tipps haben. Das ist jetzt bestimmt total doof. Der erste ist, lasst eure Tiere nicht gegen Tollwut impfen, wenn ihr innerhalb von Deutschland bleibt und spart mit dem Geld. Macht da lieber was Gescheites für den Tierschutz. Und der zweite ist, Pferde wollen das ganze Jahr raus aus ihren Boxen und nicht nur von Mai bis September. Gebt ihnen Auslauf.
Gut, dann wünschen wir uns hier immer Lieder. Hast du ein Lied, was wir auf die Playlist packen sollen? Katharina, quäl uns.
Ich quäle uns mit einem Lied von Die höchste Eisenbahn. Und das Lied heißt es Bürozeiten oder Bürotage? Das muss ich jetzt hier an der Stelle offen lassen.
Die höchste Eisenbahn, irgendwas mit Büro. Mhm. Und bei mir ist es von Coldplay Yellow.
Guck mal.
Guck, wie überrascht sie ist. Also Kirsten, man muss dazu verabschieden, dass die Katharina, ich hab mal 4 Tage an einem psychologischen Test und an einer Gehirnstudie teilgenommen, wo rausgekommen ist, dass meine räumliches Denken und in der Lage zu sein, sich zu orientieren, auf dem Level eines 3-jährigen Kindes ist. Also wenn du mir zum Beispiel
dass wir das schwarz auf weiß haben.
Das ist so. Wenn du mir eine Straßenkarte gibst, ne? Und du drehst die Straßenkarte um wie viel Grad auch immer und ich soll dann damit laufen. Es ist nicht möglich. Ich muss die Straßenkarte mitdrehen wie ein Lenkrad, sonst ist einfach, es geht gar nichts. Ne? Und bei der Katharina ist bei dieser Testung das mit dem Musikzentrum rausgekommen, dass das nicht vorhanden ist. Dass es also da gar keine, es gibt da keine synaptischen Verbindungen für Musik und das baden wir hier bei den Ratschlägen und bei den Tipps aus.
Ja, und bei mir ist kein Gehirn für Namensmerkung. Deshalb sage ich immer, ich finde das und das schön, aber ich weiß nicht, wie es heißt oder von wem es ist.
Gut, okay. Deine Festplatte ist voll mit anderen Dingen. Vielen Dank dafür, dass du das heute mit uns geteilt hast. Das wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir hören uns hier nächste Woche wieder mit unseren gewohnten und geschätzten Rubriken. Keine Sorge, die sind nicht in Vergessenheit geraten.
Und ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Kirsten.
Danke
Dann,
euch sehr.
Leute, legt euch wieder hin.
Legt euch wieder hin.